Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen.
Beim Lesen des Buchtitels Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel denkt vermutlich mancher ganz spontan an die alttestamentlichen Psalmen, ans Hohelied oder an die Klagelieder. Dieses Buch jedoch geht in eine andere Richtung. Wir begegnen darin wenig bekannten, aber sehr tiefgründigen Liedern ganz unterschiedlicher Verfasser der Bibel. Sich in diese Liedtexte zu vertiefen, gleicht einer Entdeckungsreise in die biblische Prophetie. Dabei werden wir auch persönlich angesprochen. Hören Sie heute aus diesem sehr empfehlenswerten Buch von Norbert Lied den ersten Teil des Themas Die Dankeshymne Israels.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Die Dankeshymne Israels, Teil 1. Jesaja 12, die Verse 1 bis 6. An jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt, doch dein Zorn hat sich gewendet, und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil, ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen, denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied, und er wurde mir zur Rettung. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet sagen zu jener Zeit, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten, erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist. Singt dem Herrn, denn er hat Herrliches getan, das soll bekannt werden auf der ganzen Erde. Jauchze und rühme, die du in Zion wohnst, denn der Heilige Israels ist groß in deiner Mitte. Einleitung. Jeder Staat hat seine Nationalhymne. Diese charakterisiert die jeweilige Nation und gibt der Seele des Volkes Ausdruck. Vor einer Hymne hat man Respekt. Sie wird in der Regel mit Ehrfurcht vorgetragen und gibt bei Staats- oder Sportanlässen der gegenseitigen Achtung und Akzeptanz Ausdruck. Israels Nationalhymne heißt Hatikva und bedeutet die Hoffnung. Sie wurde 1897 zur Hymne der zionistischen Bewegung und 1948 mit der Staatsgründung Israels dann zu seiner Nationalhymne. Darin heißt es, solang noch im Herzen eine jüdische Seele wohnt und nach Osten hin vorwärts das Auge nach Zion blickt, so lange ist unsere Hoffnung nicht verloren. Die Hoffnung, 2000 Jahre alt, zu sein ein freies Volk in unserem Land, im Lande Zion und in Jerusalem. Jesaja 12 könnte als Dank für die erfahrene Rettung die künftige Nationalhymne Israels sein. Diese Hymne wird von einem befreiten Israel gesungen, nachdem es durch die letzte große Trübsal gegangen ist, der Herr sich in seiner Herrlichkeit geoffenbart und die Unterdrückung seines Volkes aufgehoben hat, um fortan selbst in Israel zu regieren. Jesaja 12 muss unbedingt im Zusammenhang mit dem vorhergehenden Kapitel 11 betrachtet werden. Denn Jesaja 12 beginnt mit den Worten »An jenem Tag«. Das Lied wird also dann gesungen werden, wenn Jesaja 11 stattgefunden hat. Deshalb müssen wir uns zunächst etwas eingehender mit Jesaja 11 befassen. Ich kann in diesem Rahmen jedoch nicht auf alles eingehen, sondern nur auf die Aspekte, die für dieses Thema am wichtigsten sind. Es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Jesaja 11, die Verse 1 bis 5. In diesen Versen werden die erste und zweite Ankunft Jesu miteinander verwoben. Was Jahrtausende auseinanderliegt, wird hier ohne Übergang in einer Schau geoffenbart. Das ist in der Prophetie bekanntlich kein Einzelfall. Die erste Ankunft Jesu. Es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Vers 1. Ohne Zweifel deutet diese Aussage auf den Messias Israels, Jesus Christus, hin. Jesus wird in den Evangelien nie Jesus von Bethlehem genannt, obwohl man wusste, dass der Messias aufgrund von Micha 5, Vers 1 in Bethlehem geboren werden sollte. Dennoch wurde der Herr eigenartigerweise immer Jesus von Nazareth genannt, weil er bis zu seinem 30. Lebensjahr in Nazareth lebte. Darin sehen wir die Präzision biblischer Prophetie. Zweig bzw. Spross heißt in Hebräisch Netzer. Jesus ist der Netzer, der Nazarener aus dem Hause Davids in Bethlehem. Somit erfüllten sich zwei Prophezeiungen auf einmal. Was Bethlehem betrifft, soll er aus dem Hause Davids kommen. Wir wissen, dass Bethlehem auch Stadt Davids genannt wird, in Lukas 2, Vers 11. Und mit der Geburt Jesu in Bethlehem erfüllte sich die Voraussage aus Micha 5, Vers 1, aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Als König Herodes dann die obersten Priester und Schriftgelehrten zusammenrief und sie fragte, wo der König der Juden geboren werden sollte, antworteten sie ihm: In Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Matthäus 2, die Verse 5 und 6. Was Nazareth anbetrifft, sollte der Messias gemäß dem prophetischen Wort der Spross aus dem Stumpf Isais sein. Und Isai war der Vater Davids. Als Josef in Ägypten war, wohin er mit seiner Familie geflohen war, weil Herodes nach dem Leben des Kindes trachtete, da wurde ihm nach dem Tod des Herodes gesagt, er solle nach Israel zurückkehren. Josef war gehorsam und wir lesen in Matthäus 2, Vers 23, Dort angekommen ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Dass Jesus tatsächlich aus der Geschlechterlinie Davids kommt, macht sein Stammbaum deutlich. So lautet der erste Vers des Neuen Testamentes, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Matthäus 1, Vers 1. Und gegen Ende der Bibel in Offenbarung 22, Vers 16, sagt der erhöhte Herr Jesus selbst, Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Jesaja 11, Vers 2. Im Blick auf den Messias musste Mose den siebenarmigen Leuchter, die Menora, anfertigen lassen, um ihn in der Stiftshütte aufzustellen. 2. Mose 37, Vers 17 und die folgenden Verse. Der Leuchter musste aus einem Schaft hergestellt werden, der sich in je drei Arme rechts und links teilte, so dass es insgesamt sieben Leuchten waren. Jesaja beschreibt hier die siebenfache prophetische Bedeutung des Leuchters als Symbol für den Messias. Auf ihm wird ruhen, erstens, der Geist des Herrn, Zweitens, der Geist der Weisheit. Drittens, der Geist des Verstandes. Viertens, der Geist des Rats. Fünftens, der Geist der Kraft. Sechstens, der Geist der Erkenntnis. Siebtens, der Geist der Furcht des Herrn. Die Offenbarung ergänzt ganz in diesem Sinne, indem sie deutlich macht, dass die sieben Geister Gottes zum Lamm gehören, das heißt, dass in ihm die Fülle des Heiligen Geistes wohnt. Ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Offenbarung 5, Vers 6. Er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Jesaja 11, Vers 3 und 4. Als Jesus das erste Mal in unsere Welt kam, tat er genau das, was Jesaja hier ankündigte. Er hatte sein Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Da sprach ich: Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Hebräer 10, Vers 7. Jesus ließ sich taufen, um den Willen Gottes zu erfüllen. Matthäus 3, Vers 15. Es war seine Speise, den Willen des Vaters zu tun. Johannes 4, Vers 34. Er ließ sich nicht von Menschen beeinflussen, nicht einmal von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Diese sandten ihre Jünger samt den Herodianern zu ihm und sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Matthäus 22, Vers 16. So hatte Jesus es auch nicht nötig, dass ihm jemand etwas von anderen Menschen sagte, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Johannes 2, Vers 25. Er brachte den Demütigen und Armen Gerechtigkeit und sprach unparteiische Urteile. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Lukas 4, Vers 18. Denken wir dabei an die Frau am Jakobsbrunnen, die Frau, die man steinigen wollte, den Gelähmten, der von seinen Freunden getragen wurde, die Frau, die Jesu Füße wusch, Petrus, den Verbrecher am Kreuz. Die Wiederkunft Jesu. Jesaja spricht ohne Übergang auch von der Wiederkunft des Herrn, indem er prophezeit: Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Jesaja 11, Vers 4 und 5. Da Jesus dies bei seinem ersten Kommen nicht tat, muss es sich demnach auf seine zweite Ankunft beziehen. Das heißt, er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen. Diese Wahrheit wird auch in der Offenbarung dreimal erwähnt. Aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Er wird sie mit eisernem Stab weiden. Er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Offenbarung 19, Vers 15. Siehe auch Offenbarung 1, Vers 16 und Offenbarung 2, Vers 16. Er wird den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Dieses Gericht wird in erster Linie den kommenden Antichristen betreffen. So lesen wir in 2. Thessalonicher 2, Vers 8, dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Die Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. In Offenbarung 19, Vers 11 und Vers 13 bezeugt der Apostel Johannes: Ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Sein Name heißt das Wort Gottes. Und in Offenbarung 19, Vers 16 lesen wir: Er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Das Millennium. Die Verse, die Jesaja 11, Vers 1 bis 5 folgen, beinhalten die Erfüllung eines Traumes der Menschheit. Dieser Traum kann einzig und allein durch den Messias verwirklicht werden. Nur er kann und wird die Gerechtigkeit hervorbringen, die in den ersten Versen dieses Kapitels beschrieben wird. Es ist die Gerechtigkeit, die er bei seinem ersten Kommen durch seinen Tod und seine Auferstehung bewerkstelligt hat und bei seiner Wiederkunft durchsetzen wird. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Vers 5. Daran anschließend heißt es: Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammenlagern, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Jesaja 11, die Verse 6 bis 9. Viele Menschen erscheinen diese Verse wie ein Märchen, zu schön, um wahr zu sein. Sie können sie logisch überhaupt nicht einordnen, weil sie in ihrem Leben rundum fast nur Böses und Zerstörerisches beobachten oder miterleben. Und doch träumt man von solch einer Welt. Geschichten und Kinofilme wie Narnia, Avatar und Herr der Ringe deuten darauf hin. Das Resultat? Avatar, der erfolgreichste Film aller Zeiten, verursacht Depressionen. Er führt sogar zu Suizidgedanken, glaubt man tausenden Menschen, die vor allem in Internetforen ihr Leid klagen. Sie wollen auf dem fiktiven Alienplaneten Pandora leben, umringt von fantastischen Lebewesen und paradiesischen Landschaftszügen. Hinter dem scheinbar lächerlich surrealen Wunsch sehen Depressionsexperten ein ernstes, ein reales Verlangen, die Sehnsucht nach einer besseren Welt. Jesaja 11 beschreibt ein reales, goldenes Zeitalter, in dem einstmals gefährliche und giftige Tiere harmlos sind, sich gegenseitig nicht mehr töten werden und der Löwe Stroh fressen wird. Eine Zeit, in der Kinder ohne Angst mit diesen Tieren spielen können. Eine Zeit auch, wo im Nahen Osten und weltweit kein Krieg, kein Terror mehr sein wird. Im Neuen Testament wird diese Wahrheit durch den Apostel Paulus bestätigt. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung, wörtlich Enthüllung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Römer 8, Vers 19 bis 22. So wie die Geburtswehen einer Frau neues Leben hervorbringen, so werden die Wehen der Trübsalszeit die Neugeburt der Schöpfung einleiten. Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Matthäus 19, Vers 28. Wir dürfen nie aus den Augen verlieren, dass so, wie in Adam die gesamte Schöpfung gefallen ist, in Jesus alles wiederhergestellt wird. Gott gibt ein angefangenes Werk niemals auf. Römer 5, die Verse 12 bis 21. Es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht. Und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Jesaja 11, Vers 10. Diese Worte zeigen, wie die Heidenvölker nach dem Herrn fragen werden, nach dem, der der Wurzelspross Isais ist, nach dem, der aus dem Hause Davids kommt, und sie werden in seine Ruhe hineingeführt. Das erfüllt sich in Offenbarung 22, Vers 16. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Für all diese Wahrheiten setzte Gott ein Zeichen, nämlich die Sammlung und Wiederherstellung Israels.
Oh.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Buch von Norbert Lied mit dem Titel Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel hörten Sie soeben den ersten Teil des Themas Die Dankeshymne Israels.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.